The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 23. August.
Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände.
Das war einmal. Offenbar eine Nachwehe von Flower Power. Heute macht man sich in Amerika Gedanken darüber, wie weniger Menschen wählen dürfen. Tja, wie geht das überhaupt? Naja, man setzt das Wahlalter herauf, von derzeit 18 auf 25. Zumindest fordert das der Republikaner Vivek Ramaswamy.
If you want to be 18 years old, graduate from high school and cast a ballot in this country at a young age, you better at least pass the civics portion of the test that immigrants have to pass to actually come to this country.
Der indischstämmige Multimillionär, der gegen Trump als Kandidat für die Präsidentschaft antritt, der meint, die Jungen seien zu ungebildet, auch zu unpatriotisch, vor allem aber zu links und zu demokratisch. Also, er würde sie gerne von der Urne fernhalten. Aber es soll natürlich Ausnahmen geben, Menschen zum Beispiel, die eine Art Zivildienst leisten oder besser noch den Militärdienst absolvieren. Der Harvard-Absolvent, Biotech-Gründer und beinahe Milliardär mit den indischen Eltern möchte, dass die Elite besser zum Zuge kommt. Nicht nur im Leben, sondern auch in der Wahlkabine. Die Idee ist nicht neu. Schon im antiken Rom durften ja Frauen und Sklaven nicht wählen. War ja nicht alles schlecht früher, meint offenbar dieser Bewerber um die republikanische Kandidatur. Warum so zaghaft möchte man über den Teich nach Amerika rufen? Weitere Reformen des Wahlrechts sind doch denkbar. Man könnte die Wahlberechtigung am Gesundheitszustand der Wähler festmachen. Raucher haben demnach dann nur eine halbe Stimme. Oder am Einkommen, das bietet sich doch an. Millionäre dürfen zweimal wählen und Milliardäre zehnmal. Getreu dem Jeff Bezos Motto, ich bin nicht besser, weil ich reich bin. Ich bin reich, weil ich besser bin. Naja, auch das polizeiliche Führungszeugnis bietet sich als Kriterium für die Wahlfähigkeit an. Taschendiebe setzen einmal aus. Der Republikaner Ramaswamy, deshalb kommen wir ja heute Morgen drauf, zweifelt an der Mündigkeit seiner Mitbürger, vor allem an der der Jungen. Und deshalb findet sich unter seinen Vorschlägen auch eine Art Mündigkeitstest für Wähler. Den amerikanischen Einbürgerungstest, den Migranten machen müssen, möchte er also für alle einführen. Nur wer den besteht, soll bereits mit 18 wählen dürfen.
Listen and repeat.
In Deutschland besprechen wir ja dasselbe Thema, nur andersherum. Im Jahr 1970, als dieser vergessene Song wochenlang die Hitparade anführte. Kanzler Brandt setzte damals das Wahlalter in der Bundesrepublik von 21 auf 18 Jahre nach unten. In den USA geschah das auch ein Jahr später. Im Koalitionsvertrag der Ampel will man jetzt ebenfalls die Jüngeren in den Mittelpunkt rücken. Brandt reloaded. Denn das sind die Jüngeren, so hofft man, eher Wähler der Grünen oder auch der Liberalen. Die Jugendlichen selbst sind dazu geteilter Meinung, wie eine Umfrage der Tagesthemen kürzlich ergab.
Die Leute mit 16 Jahren sind nicht zu unterschätzen.
Damit eine Zivilgesellschaft auch weiter wächst, sollte sie von Anfang an unterstützt werden dabei.
Ich kenne einfach Schüler, weil ich war Tutor und da habe ich gemerkt, einfach, dass die nicht so vernünftig gewesen sind im Alter. Und ich bin einfach mit 18 einfach reif, man hat mehr Lebenserfahrung, man weiß mehr, was man wie ich tut und was man wählt und was man sich auch einsetzt.
Vielleicht fehlt den Amerikanern für ihre Debatte ja auch einfach nur das deutsche Liedgut, das sich Kinder an der Macht wünschen.
Viel döfer als wir können die sich auch nicht anstellen.
Herbert Grönemeyer im Madison Square Garden von New York, das wäre doch mal was.
Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Felix Li ist das Kind zweier Chinesen, Journalist und China-Experte. Er erklärt das Treffen der sogenannten BRICS-Staaten, das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das Treffen dieser Staaten ist eine Koalition gegen den Westen, sagt er.
Ich glaube, was in Europa auch unterschätzt wird, wie groß der antikoloniale Groll auch in vielen dieser Länder nach wie vor ist.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt spricht über einen geplanten 60 Milliarden Dollar Börsengang an der Wall Street. Und wir schauen auf einen Pinguin, der zu militärischen Ehren kommt und auf die Weltmeisterschaft im, kein Scherz, Bäume umarmen, schauen wir auch.
Leaders of countries that account for more than a quarter of the global economy are set to meet in South Africa. Up for discussion at the BRICS summit, starting on August 22nd, how to turn this loose club of nations into a geopolitical force.
Auch CNN berichtet plötzlich über das Treffen der BRICS-Staaten. Wir hatten es gestern hier bereits mit der Bundesaußenministerin thematisiert. Die BRICS, das sind Brasilien, Russland, Indien, China und, nicht vergessen, Südafrika. Das Treffen in Johannesburg wurde vor allem von der Politik und auch der Wirtschaft im Westen erst ignoriert, nach dem Motto, das sind die anderen. Und jetzt ist man interessiert misstrauisch. Was passiert da eigentlich? Was wollen diese zum Teil ja großen und mächtigen Staaten? Bildet sich hier ein Gegenpol zu Europa, gar zu den USA unter Führung von wem? China? Ich habe dazu im heutigen Pioneer Briefing eine Analyse geschrieben, die ich Ihnen empfehlen möchte. Und zum Schreiben dieser Analyse habe ich Felix Li getroffen. Meine Gedanken hat er geholfen zu sortieren. Er ist in Wolfsburg geboren als Sohn chinesischer Eltern. Sein Vater war Manager bei Volkswagen. Und Felix Li war lange Jahre Korrespondent in Peking. Heute arbeitet er bei Table Media, einem Medienunternehmen in Berlin, das Newsletter für verschiedene Fachbereiche anbietet. Und Felix Li schreibt dort, na, für was wohl? Für den China Table. Hören wir zu, was Felix Li uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Felix Li.
Hallo.
Derzeit treffen sich in Südafrika die sogenannten BRICS-Staaten unter Führung von China. Was wird da geplant? Von den Russen, von den Südafrikanern, von Chinesen, von Indern? Ist das eine Art Anti-Westen, der da entsteht?
Ja, definitiv. Das wird ja auch unverhohlen von allen Seiten formuliert, also sowohl von chinesischer, russischer Seite sowieso, aber auch selbst vom Gastgeberland Südafrika. Und das Ziel, ganz klar, bei diesem Gipfel ist, die BRICS zu erweitern. Und zwar ganz gewaltig. Also 40 Staaten zeigen Interesse, Teil der BRICS zu werden. Mehr oder weniger sind auch fast alle hochrangigen Regierungschefs und so weiter dort vertreten in Johannesburg.
Also die machen Männchen, um da mit dabei zu sein bei diesem anti-westlichen Club. 40 ist ja eine Riesenzahl, aber das wollen die Inder ja zum Beispiel gar nicht.
Ja, die Inder befürchten eher, dass die dann auch ins Hintertreffen geraten und dass ihre Bedeutung natürlich sinkt, wenn dann so Staaten wie zum Beispiel auch Saudi-Arabien dann Teil dessen wird. Es wird vielleicht auch nicht endgültig schon zu einer Entscheidung kommen. Es ist dennoch ein großer Schritt, der da vollzogen wird, nämlich dass, und zwar unter Führung Chinas, letztendlich da ein Bündnis geschaffen wird, was sich ganz klar gegen den Westen oder als Alternative zum Westen anbietet. Und da haben da auch nicht nur die Schwellenländer, also die BRICS-Staaten, daran ein großes Interesse, sondern so gut wie alle Länder des globalen Südens.
Aber ein klein bisschen ist da ja auch so eine Art Konsortium der Ruchlosen, beisammen mit Putin und Russland. Aber natürlich auch der Iran wäre jetzt gern dabei, Saudi-Arabien. Das ist jedenfalls schon mal keine demokratische Veranstaltung.
Nein, definitiv nicht. Und das wird ja auch als eine große Stärke von allen diesen interessierten Ländern gesehen, dass es eben keine wertebasierte Gemeinschaft werden soll, sondern dass es einfach ein Gegengewicht, eine Alternative mit China an der Spitze, eine Alternative zu den USA, dem Westen insgesamt, aber auch zu den Europäern gesehen wird. Ich glaube, was in Europa auch unterschätzt wird, wie groß der Groll, der antikoloniale Groll auch in vielen dieser Länder nach wie vor ist. Und deswegen, obwohl Frankreichs Staatspräsident Macron Interesse gezeigt hat, auch nach Johannesburg zu reisen, da unverhohlen der da nicht eingeladen wurde und da abgelehnt wurde.
Aber was verbindet die Beteiligten dann? Denn ökonomisch sind sie auch nur so mittelprächtig miteinander verbunden. Viele haben auch dem anderen jeweils eigentlich nicht viel zu bieten. Gemeinsame Werte, haben sie gesagt, sind kein Thema. Was ist der Kern vom Kern dieser Zusammenballung?
Also es gibt einen gemeinsamen Wert, und zwar das, was in Bandung 1955 schon formuliert wurde, die Nicht-Einmischung in anderer Staaten. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne, was wir uns im Westen vorstellen, aber das ist ein Wert, das diese Staaten verbindet. Und ökonomisch bin ich mir da gar nicht so sicher. Also China ist ja längst in all diesen Teilen der Welt sehr, sehr aktiv. Und genau darin sehen diese Länder ja auch eine Chance, weil China da quasi schon überall Fuß in all diesen Ländern hat, dass auf diese Weise quasi über China auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Handel intensiviert wird, ohne den Westen damit dabei zu haben, was bislang ja immer der Fall war.
Aber ohne den Westen so ganz, also am Ende wird fakturiert und fakturiert werden all diese Geschäfte mehrheitlich und zwar zu über 80% in Dollar. Was ist eine solche Verbindung eigentlich wert, wenn der Dollar sozusagen den Layer herstellt für all diese Geschäfte?
Ich glaube, im Einzelnen geht es den Ländern auch gar nicht darum, sich jetzt komplett vom Westen zu dekappeln, also so abzuwenden, sondern ich glaube, und das ist die Vorstellung einer multipolaren Weltordnung, die all diese Länder haben und wir aber nicht haben, ist, dass man strategisch guckt, ach, dann macht man mal mit dem, dann macht man mal dem Westen, aber dass es jetzt eben mit China an der Spitze eine Alternative gibt. Was die Dedollarisierung betrifft, die ja vor allem Russland,
die
Dedollarisierung, also weg vom Dollar, als Weltwährung, da eine Alternative zu schaffen, das ist natürlich ein längerer Prozess. Russland hat ein sehr starkes Interesse, natürlich, weil die so sanktioniert werden vom Westen. In Frage käme dann ja im Grunde nur Chinas Währung, der Yuan, der Renminbi. Aber da bremst China ja. Aber was man sagen muss, was China schon betreibt, also momentan nur mit diesen sogenannten Schurkenstaaten, Russland, Iran und Nordkorea, Venezuela, da wird schon direkt in Yuan gehandelt. Aber weil China ja schon mit so vielen anderen Ländern auch direkten intensiven Handel betreibt, kann es schon so sein, dass zunehmend dann auch direkt in Yuan gehandelt wird. Das wird den Yuan schon aufwerten. Und vor allem, wenn Saudi-Arabien jetzt auch noch Teil dessen wird, dann ist natürlich der zweitgrößte Erdölproduzent, der dann wahrscheinlich direkt mit China in Yuan handelt. Und das wäre ein großer Schritt, den Yuan doch deutlich aufzuwerten.
Lassen Sie uns nochmal einen Blick auf die tatsächlich strategische Absicht der Führung in Peking. Was glauben Sie, ist das Endziel sozusagen der Chinesen? Greift man dort tatsächlich, wie viele hier fürchten, nach der Weltherrschaft?
Also nicht im Sinne von Weltherrschaft, man will die gesamte Welt beherrschen, aber man möchte ganz, ganz führend an erster Stelle die Weltpolitik bestimmen.
An erster Stelle?
An erster Stelle. Das ist ganz klar so formuliert. Das ist das Ziel.
Wo ist das formuliert?
Das hat Xi Jinping in all seinen vielen, und zwar nicht nur in seinen Fünfjahresplänen formuliert, sondern er hat ja Ziele bis 2049, nämlich dem 100. Jahrestag der Volksrepublik. Da hat er ja ganz klar formuliert, dass man wirtschaftlich die Nummer eins sein will, aber geopolitisch ebenso. Und dass man sich vor allem von keinem Land mehr vorschreiben lassen möchte, wie man agiert. Aber das heißt natürlich, da auch selbst als Europäer viel, viel strategischer zu überlegen, wie man mit so einer großen neuen Macht umgeht, die sich ganz andere Regeln gibt, als die wir gewohnt waren hier im Westen.
Also sind wir naiv, Herr Lee?
Ich glaube, naiv, wir sind vielleicht ein bisschen zu langsam. Also wenn ich mir überlege, dass vor kurzem immer noch China als das Land der Kopierer dargestellt wird, wo China längst technologischer Trendsetter war, sehe ich jetzt auch gerade bei vielen deutschen Unternehmern, dass da China nach wie vor als Land der großen wirtschaftlichen Möglichkeiten glorifiziert wird und wir nicht erkennen, wie sich China gerade unter Xi Jinping in den letzten Jahren, allein in den letzten 3 Jahren, nochmal ganz, ganz massiv verändert hat, und zwar als eine Gefahr, als eine konkrete Bedrohung, und wir da viel zu lange für brauchen, um da auch konkrete Antworten zu finden.
Als Bedrohung auch für uns militärisch, würden Sie das auch so sehen? Bislang ist China ja aufgefallen durch eine militärische Zurückhaltung und auch die BRICS-Staaten sind ja kein Militärbündnis.
Also militärisch in dem Sinne, dass China nicht nur massiv aufrüstet, sondern ja auch ganz klar das Ziel verfolgt hat, Taiwan zum Teil der Volksrepublik zu machen.
Das wird auch geschehen, sagen Sie.
Das Ziel ist ganz klar formuliert und so wie das mal auch mehr oder weniger mit Hongkong so formuliert wurde, nämlich Hongkong viel, viel stärker komplett unter chinesischer Kontrolle zu bringen, als das Autonomieabkommen eigentlich vorsah und das genau passiert ist, ist zu befürchten, dass das mit Taiwan dann auch passiert. Also solche Drohungen sind ernst zu nehmen. Und
die Aufrüstung in China, würden Sie auch sagen, die ist schon eine Aufrüstung, die auch nach außen gerichtet ist.
Auf jeden Fall. Und was wir völlig vielleicht noch unterschätzen, wie wichtig Taiwan und die ganze Region sind. 2/3 des Welthandels gehen quasi durch diese Meeresstraßen rund um Taiwan. Wenn es da zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, dann sind wir unmittelbar und sofort von massivst betroffen.
Herr Lee, ich bedanke mich sehr. Sie haben uns informiert, aber auch ein bisschen einen Schrecken eingejagt. Vielen Dank für den Besuch.
Danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist der größte Börsengang des Jahres das Thema. Wie die Stimmung unter den Anlegern ist, das weiß auf jeden Fall Anne Schwedt an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Arm heißt der Chip-Designer, der einen Börsengang plant, und zwar in Höhe von rund 60 Milliarden Dollar. Anne, sag uns, was genau ist das für ein Unternehmen und ab wann gibt's diese Aktie eigentlich?
Ja, Arm gehört zum japanischen Technologiekonzern Softbank und auch wenn das nicht jeder weiß, aber fast jeder trägt die Technologie von Arm mit sich rum. Die steckt nämlich in so gut wie jedem Smartphone. Mit der Chip-Architektur von Arm entwickeln nämlich zum Beispiel Apple und Samsung die Prozessoren für ihre Smartphones und auch der Halbleiterkonzern Qualcomm benutzt sie. Die Designs von Arm sind sogar besser als die Systeme von Intel, weil die unter anderem weniger Strom brauchen. Arm ist übrigens auch kein Börsenneuling. Das britische Unternehmen war schon mal an der Börse, bevor Softbank dann in 2016 gekauft hatte und von der Börse nahm. Der jetzt neue Börsengang könnte sich aber echt lohnen für die Anleger. In den Unterlagen für den Börsengang sieht man nämlich ganz deutlich, dass das Geschäft echt stabile Gewinne abwirft mit einem guten Wachstum. Der einzige Risikofaktor könnte das Geschäft und die ganzen geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA sein. In China wird nämlich ein Viertel des Umsatzes gemacht und ein paar ARM-Chips sind jetzt schon von US-Beschränkungen für Exporte nach China betroffen. Wann genau der Börsengang stattfindet, ist noch nicht klar, aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr sein und wohl noch im September.
Und dann müssen wir beide unbedingt noch über Microsoft sprechen, das ja weiter um die Übernahme von Activision Blizzard kämpft, diesen großen Computerspiele-Konzern. Anne, sag uns, was ist da die neueste Entwicklung?
Ja, und zwar hatte Großbritannien die Übernahme ja verhindert aus kartellrechtlichen Gründen und jetzt hat Microsoft den Deal nochmal angefasst, um die Behörden da gnädig zu stimmen. Und zwar sollen die Streaming-Rechte verkauft werden, nämlich alle außereuropäischen Rechte für alle aktuellen und zukünftigen Computerspiele in den nächsten 15 Jahren. Die Rechte sollen an das französische Unternehmen Ubisoft gehen. Aber ob das aufgeht, ist fraglich. Die britischen Behörden haben nämlich schon gesagt, dass es eigentlich eine Mogelpackung ist, weil Ubisoft die Rechte auch wieder weiterverkaufen könnte, sogar an Microsoft selbst. Bis zum 18. Oktober soll der Deal jetzt aber genau geprüft werden. Die britische Kartellbehörde ist ja jetzt noch die letzte Instanz, die den Deal blockiert. Die USA und die EU haben ja schon aufgegeben, die Übernahme zu verhindern. Die Anleger der beteiligten Unternehmen waren aber sehr optimistisch. Microsoft schloss mit einem Plus von 0,2%, Activision Blizzard mit einem Plus von 1% und bei Ubisoft in Paris ging es sogar um 9% nach oben.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass alle beim Wort Weltmeisterschaft in diesem Jahr an den Frauenfußball denken und dabei die wohl zweitwichtigste WM vergessen, die im Bäume umarmen. Genau, das Umarmen von Bäumen. Birke, Eiche, Kiefer. Am Wochenende fand zum 4. Mal die Baum-Umarm-World-Championship in Lappland statt. In Finnland ist das. Hier geht's ganz klar nicht nur um sportliche Leistung. Bäume umarmen soll gelernt sein.
This is the first contestant in today's tree-hugging world championships. And Anja is an experienced hugger, as you can see. She's got a strategy.
Sondern auch um den Einklang mit der Natur. Der Spaß dabei darf natürlich nicht fehlen, wie die Veranstalterin in ihrer Eröffnungsrede erklärt.
We just want to show you that yes, it's a good idea. And when you go into the nature and feel the connection, you can really improve your own mental and physical well-being. And just relax, just for free.
And have fun.
Have fun.
10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich in 3 Disziplinen behaupten. Disziplin 1, Speed Hugging, also das schnelle Umarmen. In einer Minute muss man nämlich so viele Bäume wie möglich umarmen. Zweite Kategorie, Hingabe. Hier kann man seine Begeisterung für Bäume zum Ausdruck bringen. Und dann Kategorie 3, Freestyle. Hier ist wirklich alles erlaubt, solange es familienfreundlich bleibt. Die Teilnehmer sind auch in diesem Jahr aus ganz Europa angereist. Deutschland war mit einer Teilnehmerin vertreten.
My name is Johanna. I'm from Berlin and this is my second year competing and I'm very happy to be here.
Johanna hat dann auch die goldene Medaille der Kategorie Freestyle nach Hause geholt. Es war ein wirklich fairer Wettkampf, berichten uns alle, die dabei waren. Fälle von Doping sind in diesem Fall nicht bekannt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht,
dass Militärzeremonien jetzt auch schon im Zoo abgehalten werden. Doch genau das ist geschehen, und zwar im schottischen Edinburgh im Tierpark der Stadt. Da wurde Anfang der Woche Sir Nils Olaf III. Zum Generalmajor der norwegischen Königsgarde ernannt. Es fand in Schottland statt und trotzdem dient es der norwegischen Königsgarde. Und dieser Rang, der Generalmajor, ist der dritthöchste Rang dieser norwegischen Armee. Und der Würdenträger, und das ist das Besondere, ist gar kein Mensch, sondern ein Königspinguin. Und für den wurde eine ganz schöne Show veranstaltet. 160 uniformierte Soldaten, das wiederum echte Menschen, standen für den meterhohen Militärvertreter Spalier, während der mit watscheligem Gang an der Truppe vorbeizog. Von der Marschkapelle, die extra für ihn aufspielte, ließ er sich nicht irritieren. Bis auf wenige Zentimeter wackelte Nils Olaf an seine Untergebenen heran, die Brust voraus und die Flügel flatterten ihm. Nach diesem Ehrengang wartete dann der Höhepunkt der Zeremonie auf diesen Pinguin. Er bekommt ein wohlverdientes Abzeichen an den Flügel geheftet. Sein offizieller Titel lautet nunmehr Sir Nils Olaf III., offizielles Maskottchen der Wache seiner Majestät des Königs von Norwegen. Doch das wird man nicht so einfach. Auch Nils Olaf hat eine längere Militärkarriere hinter sich. Er wurde nämlich bereits im Jahr 2008 vom norwegischen König Harald V. zum Ritter geschlagen und sorgt seitdem für Freude unter den Soldaten. Sogar Weihnachtskarten erhält er. Populäre Pinguine im Militär, das klingt für uns skurril, hat aber in der norwegischen Truppe eine ganz lange Tradition. Als die Königsgarde 1961 den schottischen Zoo nämlich besuchte, verliebte sich der damalige Major in diese putzigen Tiere und sorgte 10 Jahre später dafür, dass das Regiment einen gefiederten Vertreter als Maskottchen aufnahm. Seitdem haben sich steile Pinguinkarrieren ergeben. Aber Rang hin oder her, der Verständlichkeit seiner Befehle muss dieser neue Generalmajor sicherlich noch arbeiten. Also, wir lernen. Militär kann nicht nur Krieg, sondern auch Komik. Warum denn nicht lieber Pinguin als Panzer, oder? Ich wünsche Ihnen einen unbekümmerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
I won't give up.